Guten Morgen, es ist Samstag, der 1. November 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast zum offiziellen Ende des menschengemachten Klimaschwindels, den Podcast für einen baldigen Neuanfang in Deutschland. Mein Name bleibt auch dann Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte, die wird die immer gleiche bleiben, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ihr wisst, nicht nur die konventionellen Wege sind euch offen, sondern natürlich auch Kryptos und unser Spendencoin für die freien Medien, die nackte Mark. Auf paulbrandenburg.com/spende findet ihr alle Anleitungen. Damit komme ich zu unserer heutigen Runde aus Hamburg. Erstmals dabei ist der Fernsehproduzent, YouTuber und Ex-Pro7-Sat1-Manager Boris Brandt. Und aus Österreich natürlich die Fernsehfrau, YouTuberin und Ex-RTL-Star, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße dich, oder euch, Entschuldigung, euch beide natürlich sehr herzlich.
Hello, ich bin upgegradet von der alten Queen. Hast mich jetzt mal richtig vorgestellt, hm?
Was soll denn das heißen? Hier seit 214 Folgen stelle ich dich richtig vor. Meine Güte, das setzt ja gleich den Ton. Und jetzt habe ich zwei von der Sorte, zwei so Fernsehkollegen.
Ja, du hast es aber, muss man jetzt ehrlich sagen, du hast es perfekt gemacht. Das Intro war schon perfekt. Würde ich als Senderchef sofort kaufen.
Großartig. Wir könnten eigentlich aufhören. Das war so super.
Ja. Besser wird das nicht mehr.
Und besser wird das nicht.
Damit ist die Rollenverteilung auch klar. Ihr Feuer von der einen Seite und Zucker von der anderen. Ich bin sehr gespannt. Freue mich auf euch beide. Und hab aber zum Einstieg erstmal was für euch und eine Wissensfrage. Ihr seid ja ganz sicherlich, ich meine, ihr kommt aus dem Privatfernsehen. Ihr müsst ja so goldblättrige Adelsexperten sein. Und ihr habt sicherlich gehört, dass Andrew Mountbatten-Windsor degradiert wurde. Also The Prince Andrew wurde von seinem großen Bruder König Karl III. Jetzt seiner Titel und Ehrenzeichen beraubt oder gestrippt und muss auch aus seinem bisherigen Haus ausziehen, weil ja Andrew immer noch sehr tief in den Jeffrey Epstein-Vergewaltigungsskandal verwickelt ist. Ihr wisst doch sicherlich, wie Andrew Mountbatten-Windsor, also eigentlich Andy Battenberg könnte man ihn noch nennen, weil er ja deutsche Wurzeln hat. Wisst ihr, wie der eigentlich heißen müsste, wenn ein Ur-Urgroßpapi nicht irgendwann mal sozusagen den Namen gecancelt hätte?
Ich habe keine Ahnung.
Coburg Gotha oder so?
Gut, ja, fast komplett richtig, weil Andy Battenberg...
War da noch Sachsen drin?
Ja, richtig, jetzt wird immer richtiger, weil er ist ja ein Abkömmling von George Frederick Ernest Albert Sachsen Coburg und Gotha, besser bekannt als George der V., König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, aber dieser besagte Georg von Sachsen Coburg und Gotha, der hat am 17. Juli 1917 den Namen dieses Hauses geändert. Auf Windsor. Windsor war halt oder ist immer noch das Schloss und die Gegend, in der das liegt.
Genau.
Eigentlich ist es aber eine Seitenlinie und zwar eine unanständige Seitenlinie.
Albert war es, der Mann von Königin Victoria. Mhm. Der hat Coburg-Sachsen-Gotha dort eingeführt quasi. Oder er war der Coburg-Sachsen-Gotha und dann haben sie es 1917 Krieg, Deutschfeindlichkeit und dann wurde es, genau.
Ja,
und wurde auch aus Battenberg Mountbatten.
Ja. Ich bin wirklich erstaunt. Also das Bildungsniveau ist hier so hoch. Ich bin nicht sicher, ob ich da mich da eingecheckt habe.
Ich auch nicht.
In irgendeine Veranstaltung, wo ich komplett unterlegen bin. Haben denn diese Vorfahren auch ähnliche Kriminalitätsstatistiken? Das würde mich jetzt interessieren.
Gute Frage. Naja, sie sind halt deutsch aus diesem Sachsen-Coburg-Haus. Und das ist eines der notorischsten Adelshäuser, wenn man so nachliest. Und wenn das stimmt, ich habe leider überhaupt keine Ahnung, ob das alles stimmt, was so die Adelszuschreibung da angeht. Aber das ist ein ganz weit verzweigtes Ding und sie treiben es schon sehr bunt seit vielen tausenden Jahren. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass Kriminalität da weit verbreitet ist. Das ist nur ein Ra-Guess, also ganz gut. Aber immerhin, also Andrew Mountbatten-Windsor ist eigentlich Andy Battenberg, ist eigentlich ein Deutscher, kann man so sagen. Das ist jetzt nicht besonders schön für uns. Aber
nee, am Ende werden sie uns die Scheiße noch überstürmen. Ja. Pass mal auf, wie schnell das geht, dass der Engländer sagt, da ist eine deutsche Schuld, ist doch klar.
Ja.
Er ist eigentlich der klassische hässliche Deutsche, oder?
Ich seh schon mit den Koffern irgendwie Richtung, ja, wobei ja nicht zu dir, Melina, du bist ja außerhalb.
Nee, ich glaube nach Dubai, der hat eine Einladung, glaube, der wird nach Dubai gehen, der hat eine Einladung dort und hat dann jetzt noch mit Charles verhandelt, damit er auszieht. Also er hat noch Kohle abgezockt, damit er überhaupt auszieht aus diesem Haus,
das
Charles zur Verfügung gegeben hat.
Das ist alles so, aber ich fürchte, in Dubai ist halt schlecht mit Drogen, nach allem, was man hört. Also da geht's wahrscheinlich mit Frauen und Gespielinnen, ist alles okay, aber sobald Drogen ins Spiel kommen, sollen die da sehr streng sein.
Fährst du mal ins Nachbarland? Ich meine, was soll's?
Nachbarland? Okay, jetzt mal überlegen, wo es im Nachbarland besser ist. Egal, das wird Andi Battenberg alles rausfinden für uns.
Für gewisse Eliten sind auch Drogen nirgendwo ein großes Problem, glaube mir.
So. Vielleicht ruft Andi dich mal direkt an und erfährt's dann.
Boah.
Ja, aber weniger heiter geht es bekanntermaßen im Rest der Welt zu und das auch, was das große Thema angeht, nämlich den ja offensichtlich aufziehenden Krieg mit Russland, den die NATO offensichtlich so sehr will. Da vermeldet TKP jetzt, dass Russland gerade einen neuen Waffentest durchgeführt hat, und zwar Marschflugkörpern mit der weltweit größten Reichweite. 9M730 Burevestnik soll tausende Male um die Welt fliegen können, bevor dieser Marschflugkörper dann zuschlägt, weil er einen miniaturisierten, meine Güte, Kernreaktor als Antrieb benötigt. Putin selbst hat es mit einem Videoauftritt vorgestellt und Donald Trump gibt kurze Zeit danach bekannt, dass nun seit 33 Jahren angeblich der erste Atomtest der USA wieder durchgeführt werden soll. Angeblich, weil, Milena, so ein richtiger Atomtest wird es dann wohl doch nicht werden. Es wird keine echte Zündung werden, wenn man so sehr genau liest, was Trump da sagte. Aber er wies wohl seinen Minister of War, seinen Secretary of War an, das Atomarsenal der USA mal wieder auf Vordermann zu bringen. Reichlich viel Säbelrasseln. Aber durchaus auch ernst zu nehmen, oder?
Ja, genau. Der nukleare Schwanzvergleich ist wieder da. Endlich. Wir haben ihn so vermisst. Wir sind eindeutig im nächsten Aufrüstungszeitalter angekommen. Also quasi Kriegswirtschaft als Versuch zur Rettung des Weltwirtschaftssystems. Ja? Und das hat auch mit echtem Kapitalismus nicht mehr viel zu tun. Das ist so eine Art Planwirtschaft der Finanzoligarchie. So, das sind im Grunde im Hintergrund die Schattenbanken wie BlackRock und Co., die ja in allen Konzernen und natürlich auch in den Rüstungskonzernen das Sagen haben und auch die Kohle ihrer Anleger. Ja, und genau darum geht's. Es geht darum, diese Anleger reich zu machen. Ja, ich hatte die Woche ein ganz interessantes Interview dazu mit Autor und Arzt Gunther Frank. Und da haben wir über künstliche Märkte gesprochen, ja, auf denen vor allem oder auch schlechte Produkte an den Mann gebracht werden sollen. Also wenn es über den normalen Markt nicht geht, zum Beispiel um irgendwelche sogenannten Impfungen zu verkaufen, dann muss man es halt irgendwie mit Angst, Druck und Pandemie machen oder jetzt mit Kriegsgetöse. Ja. Also es geht im Grunde bei dieser ganzen Geschichte in erster Linie um Umverteilung. Und ich nehme mal an, dass auch der Kriegspfennig noch kommen will oder Kriegseuro, ja.
So eine neue Sektsteuer oder sowas, ja.
Ja, dann werden wir im Namen von Solidarität und Hilfe Putin kommt ausgenommen. Und damit jetzt nicht zu viele diese Shitshow entlarven, brauchst du halt Hausdurchsuchungen. Ja. Also das ist meiner Ansicht nach der Hintergrund. Aber jetzt nochmal zu diesem nuklearen Schwanzvergleich. Ich denke, wichtig ist, dass sie immer in der gleichen Klasse spielen. Ja, das hat ja am Ende im Kalten Krieg auch funktioniert.
Aber sag mal, macht euch das eigentlich, wenn man das so hört und man redet darüber und man ist ja dann auch, sag mal, in Anführungsstrichen lustig, kritisch und so. Und aber macht euch das Angst? Ist das die gleiche Angst, die es mal in den, keine Ahnung, 80er, 90er Jahren genau irgendwo gab? Oder ist es eine andere Form von Angst? Weil ich glaube, für mich jetzt mal, da merkt man, wie alt ich bin, ich habe früher nicht so richtig Angst davor gehabt, weil ich immer diesen Eindruck hatte von, okay, die zeigen sich gegenseitig eben, die machen den Schwanzvergleich und zeigen sich, was sie machen könnten, aber das hält den einen davon ab, das zu tun, weil er eben nicht in das Elend reingeraten will. Ist es nicht heute so, dass viel mehr Bekloppte am Start sind? Also jetzt mal, wir leben doch in so einer Welt der totalen Dämlichkeit. Also anders kann ich es von außen betrachtet nicht einsortieren.
Genau.
Ist das schlimmer heute vom Gefühl her?
Ja, Milena?
Ja, also wir haben auf jeden Fall die Regierenden, die Macht der Inkompetenz überall. Und nicht überall, aber in vielen Ecken und Enden, bei uns zum Beispiel. Ich muss sagen, mich hat ja Corona angstfrei gemacht.
Ja.
Also insofern kann ich überhaupt nicht, ich habe keine Angst. Weil ich weiß, jeden Tag kann alles passieren. Also das habe ich bei Corona gelernt. Ich habe damals drüber nachdenken müssen, ob ich das Land, also Österreich, verlasse, weil ja die Impfpflicht eingeführt wurde und man hat uns mit Lagern gedroht, den Ungeimpften. Und ich muss wirklich sagen, da in der Zeit, wo alle oder wo ganz viele Angst bekommen haben, hat mich die Angst verlassen, die ich vielleicht früher hatte. Und insofern habe ich jetzt auch keine Angst, auch nicht davor. Selbst wenn der Krieg eintreffen würde, gut, das würde mich schon schockieren. Aber Angst davor habe ich nicht mehr.
Weil ich, genau. Entschuldigung, das, was mich dabei, was mich da so treibt, das geht mir nämlich genauso. Ich höre mir das an und ich denke bei allen diesen Geschichten, ja, die sind halt bekloppt. Also, aber ich meine, die wären ja nicht wirklich, also, ich meine, ja, und das, also, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, die sind bekloppt, aber ja. ich weiß auch nicht, wie weit, aber ich habe zum Beispiel mit Thomas Röper ein spannendes Interview geführt, der war ja mal an der sogenannten Front. Ja, was Krieg heute ist, ist auch nicht mehr das, ich weiß gar nicht, die denken immer noch, da schießen Menschen mit Gewehren aufeinander und probieren gut zu zielen, um den anderen umzubringen. Das ist ja totaler Bullshit. Der Krieg ist was ganz anderes heute. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Zirkel
der Menschen sterben noch, ne?
Ja, und zwar ja flächig von oben gerne. Und es gibt pro Soldaten eine Drohne mindestens im Himmel und so. Also es gibt da ganz andere Mechaniken inzwischen. Nur deswegen habe ich nämlich eigentlich auch keine Angst, weil ich denke, das ist so bekloppt und so unkalkulierbar. Ist wie Wohnen neben so einem Vulkan. Die letzten 100 Jahre ist nichts passiert, da wird auch hoffentlich in den nächsten 10 Jahren auch nichts passieren.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ja, stimmt beides. Aber dann wiederum, also die Angst, mir geht es genauso, bin ich ein Cold War-Kid, wie es so schon heißt. Ich bin in Berlin damals aufgewachsen und überall standen dann Atomraketen auf beiden Seiten so halt im tragenden Sinne. Und deswegen glaube ich da auch nicht weiter dran, aber gleichzeitig glaube ich sehr wohl, dass Deutschland zum Schlachtfeld wird in gewisser Weise. Guckt euch dieses Video an, ja, was auf Instagram gerade gepostet wird. Das deutsche Heer hat unter seinem Heereskommandeur, diesem Psychopathen-General Freuding, ja, oder auch dieser NTV-YouTube-General mit seinen weit aufgerissenen Augen, dieses hagere Kerlchen, der den Russen im Felde mit der Panzerwaffe besiegen möchte. Wirklich ohne Witz, die Panzerbrigade 45 jetzt an der russischen Grenze gegründet. Diese Vollidioten nennen das Ding auch noch Panzerbrigade 45. Ich meine, gut, 33 wollten sie irgendwie nicht, weil da war was anderes. Ich weiß nicht. Nein, Panzerbrigade 45 und dann machen sie mit im Fackelscheinträg dieser irre Christian Freuding davor, wie kriegstauglich man sein muss, um zu siegen. Also die sind wirklich irre, also die Leute, die sowas betreiben. Und das ist immerhin der Heereschef, der sicherlich bald Generalinspekteur wird. Ich glaube schon, dass die so weit treiben wollen und werden, dass Russland irgendwann mal einen auf die Fresse gibt. Und
aber Moment.
Dann werden die ich glaube nicht, dass das atomar sein wird. Also Russland wird Deutschland nicht mit Atomwaffen angreifen. Was hat es davon, ja? Aber sehr wohl laufen diese Irren Gefahr, dass sie irgendwann mal so richtig auf die 12 kriegen. Ich bin dann hoffentlich nicht mehr im Land und meine Familie auch nicht. Aber viele andere werden es sein. Insofern bin ich einerseits deprimiert, dass alle Zeichen darauf stehen. Andererseits habe ich keine Angst vor der atomaren Auslöschung.
Ja, also ich sag mal so, darf ich von der Front kurz berichten, und zwar hier in Hamburg, ne, ist ja neulich Front gewesen, also zumindest nachgelagert.
Red Delta
Front.
Bravo oder so, ne?
Red Storm Delta ist doch viel zu kompliziert. Red Storm Bravo, außerdem heißt bei uns Delta der Fleischmarkt, das macht keinen Sinn. Red Storm Bravo fand hier statt. Und die Übung war wie folgt, muss man sagen, vor diesem Klimaentscheid war das alles noch, weil es ja jetzt alles ganz anders. Aber vor dem Klimaentscheid war es noch so, da müsst ihr euch vorstellen, am Hafen kommen Truppen an und Nachschub. Und diese Truppen und dieser Nachschubkram, der muss ja dann an die Ostfront gelangen. Und dann haben sie hier eine Übung gemacht und die ging wie folgt. Ein Transporttrupp mit ich weiß nicht mehr wie viele Wagen, quer durch die Stadt. Und jetzt ist das irre passiert. Jetzt haben sie innerhalb der Übung Folgendes gemacht. Sie haben rekrutiert, und zwar irgendwelche Menschen, die also normalerweise nicht aktive Soldaten sind, sondern zu Hause darauf warten, dass sie Soldaten werden dürfen. Die wurden als Klimakleber aktiviert und sollten diesen Umzug sozusagen vom Hamburger Hafen an die Ostfront, sollten die stören mit einer Klimakleberaktion. Und das wiederum finde ich total spannend, dass das deutsche Heer davon ausgeht, dass das, was sie aufhalten kann, die Klimakleber sind. Das finde ich, da muss man mal sagen, in welchen Dimensionen die Herrschaften denken.
In der nächsten Übung kommt die bayerische Polizei über uns.
Und dann, gnade uns Gott, dann gibt es einen Ohrschuss. Genau so sieht's aus.
Ja, aber nochmal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass etwas geplant passieren wird. Aber ich glaube, dass etwas passieren kann. Ich meine, nochmal zurück auf dieses Video. Also wenn man das Video anguckt, das müsst ihr euch angucken da draußen, also vor 2 Jahren hätten sie die Truppe vor 20 Jahren hätten sie die Truppe unter Verdacht von Wehrsportgruppe festgenommen, ja. Also das ist ja wirklich, weißt du, also ja, wie diese Übungen dieser Wehrsportgruppen, dieser Bekloppten, dieser schnorrende Ton. Also mich hat das so auch so ein bisschen an die tanzenden Krankenschwestern bei Corona erinnert, ja, mit Grufti-Musik. Und die tun ja wirklich so, als ob die so ein Monsterheer wären, das es mit jedem aufnehmen kann. Aber man darf nicht vergessen, diese Panzerbrigade ist in der Nähe der russischen Enklave Kaliningrad stationiert. Mhm. Und jetzt hoffe ich, dass von diesen Soldaten niemand die Kriegslust dieses kommandierenden Freuding zu ernst nimmt.
Dass er sich mal verfährt, das heißt, über die Grenze.
Ja, genau. Und ja, es kann halt immer was passieren. Wer mit dem Feuer spielt, der wird sich irgendwann verbrennen. Ja. Und darum geht's. Also ich glaube nicht, dass hier einer plant, irgendjemand anzugreifen. Richtig. Aber wenn es mal passiert ist, ja, wenn mal einer einen Hubschrauber abgeschossen hat, und sagen wir mal so, die Russen waren nahe dran, als die Esten auf eins dieser russischen Öltanker wollten, ja, sind die auch mit Hubschraubern gekommen und dann ist eine MiG aufgestiegen von den Russen.
Ja.
Und das war eine Situation, die, ich glaube, vor ein paar Wochen stattgefunden hat und die hätte ganz schnell eskalieren können.
Ja, ist so sie ist nicht. Es.
Ja.
So ist es.
Das ist die Gefahr.
Und damit es noch schneller eskaliert, ist BlackRock Fritz natürlich auf Einkaufstour. Das wissen wir. Welt hat das jetzt, die Welt, also das Springer Magazin hat es jetzt einmal etwas ausgeweitet oder berichtet darüber. Laut einer 39 Seiten langen Einkaufsliste, eine sogenannte Planungsübersicht, beläuft sich die Summe der gewünschten Investitionen. Investitionen ist auch schon schön, Entschuldigung, ich muss das einschieben. Ein Kauf von Rüstungsgütern ist keine Investition, erklärt dir jeder Volkswirt. Das ist im schlimmsten Fall einfach verballertes Geld. Im schlimmsten Fall, im schlechtesten wirklich verballertes Geld. Dieses Geld jedenfalls soll 377 Milliarden Euro betragen. Unter anderem 15 F-35 Kampfjets von Lockheed Martin im Wert von 2,5 Milliarden. Die Welt schreibt, damit würde Deutschland seine Rolle in der nuklearen Teilhabe sichern. Also das Verwenden amerikanischer Atomwaffen mit deutschen Kampfflugzeugen. Zugleich aber auch seine Abhängigkeit von amerikanischer Wartungssoftware und Einsatzdaten festschreiben, weil diese Flugzeuge quasi fernsteuerbar sind durch die US-Armee. Auch andere Großprojekte laufen über dasselbe US-Beschaffungssystem. Die Bundeswehr plant den Kauf von 400 Tomahawk-Marschflugkörpern für rund 1,15 Milliarden Euro sowie drei Typhoon-Abschussrampen im Wert von 220 Millionen. Die Kombination soll Deutschland eine Reichweite von bis zu 2000 Kilometern mit den Raketen verschaffen. Hinzu kommt ein Plan für 4 P-8A Poseidon Seefernaufklärer von Boeing für insgesamt 1,8 Milliarden.
Genau, und es läuft so, Deutschland und auch die restlichen EU-Staaten, die zahlen und die NATO kommandiert. Das ist der Plan, ja?
Ja, und deswegen musst du dich ja nicht aufregen, weil du zahlst ja...
Ich reg mich nicht auf.
Nur
ich
Deutschland, ja? Das, um Heinz Habeck zu
sprechen. Sag nochmal ganz kurz die Anzahl der Seiten, das würde mich interessieren. 39 Seiten?
39 Seiten.
Das beruhigt mich ein bisschen, weil die Seitenanzahl der
Dass es nicht 33
Seiten,
sind.
Warte, das sowieso, aber noch was anderes. Und zwar 28 Seiten lang war ja diese Auflistung der sinnfreien Entwicklungshilfen für sinnlose Entwicklungshilfen für die Welt. Das waren ja nur 28 Seiten. Okay. Und ich glaube, die NGO-Liste war nur 16 Seiten. Das heißt, das Thema Bewaffnung sozusagen ist wichtiger als diese beiden Themen. Das finde ich schon mal eine ganz gute Nachricht eigentlich.
Okay, aber wenn du beide addierst und dann dir überlegst, dass all das Geld irgendwie vom deutschen Steuerzahler in die Taschen irgendwelcher Funktionäre, okay, wie du meinst, ja. Zeitgleich übrigens, das berichten die Nachdenkseiten, ist Innenminister Nancy Dobrindt damit beschäftigt, die Kinder, also deutsche Kinder, die Insassen seines Herrschaftsgebietes kriegsfest zu machen. In der Welt ist von einem Angriffsziel Deutschland zu lesen. Die Schlagzeile läutet, es könnte 2026 soweit sein, es könnte heute Abend soweit sein und der Grüne Politiker Volker Beck schreibt auf X dazu, damit es auch der Letzte versteht, Putin will Krieg. Das fassen die Nachdenkseiten so zusammen und schlussfolgern daraus, Milena, dass man medial offensichtlich die Deutschen darauf vorbereiten will, dass es soweit kommt. Potzblitz, oder?
Aber jetzt pass auf, und jetzt gibt es ein Riesenunglück. Entschuldigung, ein furchtbares Unglück ist im Anmarsch.
Ja.
Und zwar der Gruner und Jahr Verlag, der das alles boykottiert. Denn wenn es so ist, dass wir tatsächlich kriegstauglich gemacht werden müssen, und aus meiner Generation war das immer so, alle, die für Krieg sind und Gewalt und so, das sind doch alles Rechte. Jetzt hat aber der Stern aktuell, nicht nur in Stern TV, sondern auch als Titel diese Woche, dieses Thema der Unterwanderung der Schulen durch Nazis.
Ja.
Das heißt doch aber eigentlich, das verstehe ich jetzt nicht mehr.
Das erkläre ich dir gern. Also dadurch, ganz im Sinne unserer Führer, weil halt so wahnsinnig viele rechtsradikale Kriegsgegner in den Schulen sind, braucht man ganz viel kriegsvorbereitende Maßnahmen und natürlich auch mehr Überwachung der Schüler. Rein zufällig, weil gar nichts hat mit irgendwas zu tun, hat zum Beispiel der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern jetzt erklärt, dass sein Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz da im Land in Zukunft auch unter 18-Jährige überwachen darf. Ab 16 will man da Daten sammeln, um den ganzen Mini-Nazis dazu vorzukommen. Verstehst du?
Nee, verstehe ich nicht, aber ich höre zu.
Leute, sucht doch nicht nach Logik. Das ist doch absurd. Seit wann suchen wir in Deutschland nach Logik? Ja, seit Corona ist Logik weg, ja. Und es ist ja auch immer dieselbe Masche. Verwirrung gehört übrigens zum Geschäft der Propaganda. Und es ist immer Propaganda, ob Corona, Klima, Krieg, ja, das ist immer Propaganda, arbeite mit Angst, das funktioniert in Deutschland ziemlich gut. Es gibt ja diesen Begriff German Angst, ja, der auch in Amerika bekannt ist. Also Angst und Gruppenmoralismus, ja. Wir erinnern uns, Impfen ist Solidarität, wir müssen den Planeten retten, Putin will uns überfallen. Und schön, Markus Klöckner hat ja in seinem Artikel auch eine Schlagzeile aus der Welt erwähnt. Ex-Generalinspekteur Zorn, Angriffsziel Deutschland. Es könnte 2026 sein, es könnte heute Abend sein. Ich meine, ey, lasst euch nicht verarschen, Leute.
Vielleicht war es ja auch schon gestern.
Wenn man einmal diese Propagandastrategie durchschaut hat, ist es eigentlich gar nicht einfach, nochmal drauf reinzufallen. Und für alle, die nochmal drüber nachdenken wollen, es ist im Grunde ganz einfach. Wenn es keine Vorgeschichte geben darf, dann ist es automatisch Bullshit. Also wie in diesem Krieg, ja. Wenn es ein ganz klares Gut und Böse gibt, ist es automatisch Propaganda-Bullshit. Und wenn irgendwo unsere Freiheit, Sicherheit oder Demokratie verteidigt werden, dann ist das die Kirsche auf der Bullshit-Torte. Im Grunde ist es so einfach.
Preradovic's Law, jetzt haben wir endlich
was. Aber es ist im Grunde so einfach.
Ja, ich stimme absolut zu. Und weil du es schon so erwähnt hast, also jetzt ist natürlich Kriegspropaganda und davor war bekanntermaßen der menschengemachte Klimaschwindelpropaganda und nebenbei wird der beseitigt. Hat man in Deutschland gar nicht so unbedingt mitbekommen, dass man schon deutlich weiter ist. Wir brauchen immer zehn Jahre länger. Natürlich ist momentan in Deutschland immer noch Klimawandel ganz gefährlich, aber selbst Bill Gates hat zugegeben, dass das alles nichts war. So berichtet TKP. Bill Gates fordert jetzt in einem 17-seitigen Manifest, warum, Boris, ich weiß nicht, ob das für deine Seitenstatistik und Astrologie...
Mir notiert. Ja, gut, danke. Notiert, genau.
17
ja.
Seiten. Da fordert Bill Gates einen, Zitat, strategischen Kurswechsel in Bezug auf den Klimawandel und erklärt, dass wissenschaftliche Innovation die Krise bereits abgewendet hätte. Wir haben es nur alle verpasst. Die Weltuntergangsprophezeiungen in der Klimaapokalypse bis 2030 haben sich eindeutig nicht bewahrheitet, hält Gates darin fest. Ja, Potzblitz, er meint weiter, der Klimawandel sei ein ernstes Problem, aber er wird nicht das Ende der Zivilisation bedeuten. Und um bei Preradovic's Law zu bleiben, jetzt ist eben Platz für den Krieg und den Untergang dadurch. Ja? Man kann ja nicht diese Art von Panik für viele Dinge haben.
Bitte? Ja, nicht nur. Also ich glaube auch, dass Klimawandel jetzt zumindest mal in den Warteraum gestellt wird, vielleicht auch abgeschafft. Also Trump hat den Green New Deal ja auch abgesagt. Aber jetzt ist natürlich auch für jemanden wie Gates, dem es ja auch ums Geld verdienen geht, ja, KI der neue heiße Scheiß. Und KI braucht wahnsinnig viel Strom. Und Gates hat eine Firma für Atomkraftwerke. Ja, also ja, ich könnte mir einen Zusammenhang vorstellen. Ich glaube, dass er sich mit sehr viel Elan auf die Arbeit für diese Firma stürzen wird. Und ja, nebenbei wird er die Malaria besiegen, wie er gesagt hat, und will die Grippe noch ausrotten. Also ich meine, das ist überhaupt kein Scheiß. Ne? Der Gates wurde ja kritisiert, weil er selbst so seine eigenen CO2-Forderungen nie eingehalten hat. Darauf sagt er, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich werde die Temperatur um 0,1 Grad ansteigen lassen, um Malaria zu beseitigen. Die Menschen verstehen nicht, welches Leid heute existiert. Ich meine, der fällt auf seine eigene Image-Kampagne ein. Der glaubt wirklich, er sei ein Menschenretter und Philanthrop, ja, den ihn seine PR-Leute irgendwie verkaufen. Und ich glaube, er vergisst, dass er keiner ist, der Geld ausgibt für das Gute. Er kassiert. Und wir dürfen nicht vergessen, seit 2023 hat Bill Gates 600 Millionen Euro von der Bundesregierung kassiert. 600 Millionen Euro Steuergelder sind an Bill Gates gegangen, die letzten zwei Jahre, ja. Und Teile davon fließen oder auch flossen in die deutsche Medienlandschaft. Spiegel, wir erinnern uns, und auch an die Zeit. Und was kriegt Bill Gates dafür? Positive Berichterstattung für ihn und natürlich für die Bundesregierung, die dafür das Geld missbraucht hat, ja, das ihr nicht gehört. Ich meine, erinnert sich noch einer an dieses wirklich, wirklich miese Image, das Bill Gates damals bei Microsoft hatte? Die wollten den Konzern zerschlagen. Der ist gerade nochmal von der Schippe gesprungen und heute ist er der heilige Bill, ja. Also das haben die PR-Strategen von ihm schon, ja, aber du, er ist immer noch der heilige Bill. In den Öffentlich-Rechtlichen ist er immer noch der heilige Bill.
Ja, mit den Leuten, aber nicht bei seiner Frau. Also ganz ehrlich, mit Freunde im inneren Kreis.
Nein, die mochte, glaube ich, diese Freundschaft mit Epstein nicht so gerne.
Nee, das mochte sie nicht so gerne. Sie mochte es nicht haben und sie hat diese alte Regel von Silvester anzünden und sich rasch entfernen. Das hat sie dann ratzefatze durchgezogen, das muss man sagen. Und was, da muss man auch mal sagen, hör auf die Frau von Bill. Ja, weil wer nah dran ist, weiß, wie es funktioniert. Also da sind auch manche vielleicht noch nicht bei der, also haben das noch nicht begriffen, was Frauen eigentlich zu sagen haben. Wir hier in eurem feinen Podcast.
Ich wollte gerade sagen, wir kriegen das ja mal vorgeführt, ja.
Ja, natürlich.
Das war ganz witzig, muss man dazu sagen. Neulich erklärte mir ein sehr geschätzter Kollege, ich würde ja hier in diesem Podcast als Alleinherrscher fungieren. Ich musste prustend lachen, hab's dann Milena hätte ja auch gesteckt. Ich frage mich, ob dieser geschätzte Kollege, den du ja auch kennst, Milena, sich nochmal traut, dir das ins Gesicht zu sagen. Und haben überlegt, ich was.
Geschätzte Kollege?
Ja, das werde ich jetzt, das kommt dann hinterher. Okay. Aber musste dann sehr lachen und dachte mir, komisch, ob der das mal gehört hat, was hier passiert, dann käme er nicht zu einer solchen Äußerung. Wo ihr aber gerade schon über die Macht von Bill Gates und seine Darstellung sprecht, lustigerweise hat das Berliner Kammergericht dieser Tage über Bill Gates Plattform LinkedIn geurteilt und auch die WHO, deren Finanzierer ja Bill Gates zu einem großen Teil ist. Also von den Millionen an Steuern, die er aus Deutschland bekommt, geht ein kleiner Teil auch an die sogenannte Weltgesundheitsorganisation weiter. Also diese Mafia der Pharmaindustrie, die dann erklärt, warum geimpft werden müsste, was dann wieder Bill Gates liefert. Ist also abzugsfähig als Werbeausgabe. Und Bill Gates betreibt unter anderem über Microsoft auch LinkedIn. Und das Berliner Kammergericht hat nun entschieden, so schreibt die NZZ, dass LinkedIn das Recht hätte, dort sämtliche Beiträge zu löschen, wenn diese Beiträge in irgendeiner Weise den offiziellen Vorgaben der WHO widersprechen. Also hat, ja, ist so alles völlig normal. Also LinkedIn darf, obwohl Monopol, so in dieser Business-Community-Kontaktbörsenwelt, darf dann löschen unter Berufung auf die Autorität der WHO. Lustiger Zufall, oder wie das alles so zusammenhängt.
Darf ich mich kurz über LinkedIn immer eine Minute auskotzen?
Ja, bitte auch länger gerne, wenn es Unterhaltungswert hat.
Ich weiß es nicht, ob es Unterhaltungswert hat, weil die meisten werden nur beim Kopf nicken. Aber mir geht das so dermaßen auf den Zeiger. Das war früher mal ein Business-Portal, wo Menschen, nicht wie Facebook oder so, sondern wo Menschen sich ernsthaft ausgetauscht haben über irgendwelche Jobleistungen, über irgendwelche Sachen, die mit Beruf zu tun haben, über Entwicklung und über alles das. Ganz früher war das mal, also ganz früher, vor ein paar Jahren. Inzwischen ist es so, ich weiß nicht, ob das nicht jemand mitkriegt oder ob das nicht irgendwo mal jemand mal eingreifen muss. Ich weiß nicht, mit einer Kabelschere oder so. Auf jeden Fall. Das Ding ist, da sind immer 80, also in der Regel 80 Menschen, ja, von denen immer einer irgendwas postet, was irgendwie politisch korrekt ist, wo er sich sonnt in einem Licht von, ich habe was Gutes gemacht, ich habe hier das oder jenes und ich stehe auf der richtigen Seite und ich war bei der Demo und mit den Omas gegen rechts, Arm in Arm und so, solche Sachen. Dann liken das 80 Leute und die gleichen 80 Leute posten danach irgendwas, was dann wieder 80 Leute liken. Das heißt, das ist eine Art von sich selbst erfüllendes Perpetuum like mobile oder so ähnlich, ja. Und das sind immer die gleichen Leute. Und das ist eine Selbstbestätigungs-, wie soll ich sagen, so eine Selbstbestätigungsspirale im völligen Political Correctness waren und außerhalb jeder geschäftlichen Vernunft. Also im Rahmen zum Beispiel dieses Klimaentscheids hier in Hamburg neulich, da haben die vorher Gas gegeben und haben ein billiges Zeug.
Das
erregt sogar Lizzie. Hausdurchsuchung. Jetzt ist alles zu spät. Ja, genau. Verdammt, pack die Drogen weg. Schnell die Drogen weg.
Oh Gott, sie klingeln. Ich höre sie schon. Oh Gott. Lizzie, verteidige mich.
Sie hat es auch nicht mehr ertragen. LinkedIn ist aber auch hart zu ertragen. Entschuldige,
Boss. Also, es ist doch wirklich so. Ich meine, das muss doch jemand merken. Und ich verstehe auch nicht, dass die Menschen dann weiterbleiben auf der Suche nach, es könnte ja noch was Sinnvolles passieren. Ich habe in diesem Portal, und ich sage selber, ich gebe es zu, ich bin da auch. Aber nur, um dahinterher mich drüber lustig machen zu können, ich muss da unbedingt weggehen, verdammt nochmal. Aber
du solltest dich mit mir vernetzen. Ich mache was völlig anderes auf LinkedIn. Ich hau in die genau andere Kerbe.
Ja, das habe ich auch probiert, aber dann kommen ja diese 80 Leute und die immer wieder das Gleiche. Und
nein, das macht gar nichts. Nein, ich habe da eigentlich schon eine stabile Fanbase auf LinkedIn, muss ich sagen. Jo.
Ja, ich bin, also, stellt euch vor, auf Lebenszeit verbannt.
Also nee, ich habe da eine ganz stabile Fanbase, gute Leute, muss ich sagen. Und natürlich kommen dann mal so irgendwelche Typen, die dann irgendwo bei Windrädern investiert haben oder so und ja. beschimpfen okay. einen. Ja, oh ich glaube, wir kennen die gleichen da.
Ja.
Aber das sind so Primitivlinge im Grunde. Also die werfen einfach nur an. Also die beschimpfen einen irgendwie, fühlen sich überlegen, aber sind im Grunde sehr primitiv. Also ich habe manchmal durchaus Spaß, aber manchmal lasse ich es auch eine Woche rechts liegen. Also,
diese Windin-Menschen, weißt du, was die immer schreiben? Die sagen dann immer, wahrscheinlich bist du nicht geimpft. Irgendwann kommt dieser Satz, wahrscheinlich bist du nicht geimpft. Das ist so ein Kernargument, glaube ich, wenn es um Windkraft geht.
Okay, also ich muss echt zugeben, seit LinkedIn nicht mehr in meinem Leben ist, hat sich selbiges eigentlich nur verbessert und ich verstehe gar nicht, warum man da noch sein will. Aber
generell wird übrigens, es ging ja um dieses Urteil, ja, das Kammergericht, dass man alles löschen darf, was die WHO nicht abnickt. Dass ich merke jetzt bei allen sozialen Netzwerken, auch bei YouTube, da wird wieder richtig angezogen.
Ja. Ja,
Reich werden eingeschränkt,
wir
werden Mitglieder entfolgt, Abonnenten werden entabonniert. Also X haut mir dauernd irgendwelche Leute weg. Auch meine Reichweite ist auch eingeschränkt. Also da läuft gerade eine heiße Sache, Leute. Also es geht wieder Richtung Corona, was also die Einschränkung angeht, aber möglicherweise dann halt nicht nur kurz, stationär.
Merkt man überall und man merkt auch, dass das flankiert wird von Dingen im echten Leben. Apollo vermeldet unter anderem am Dienstagmorgen vergangenen Dienstag durchsuchten Einsatzkräfte des Staatsschutzes und der Polizei das Wohnhaus des 31-jährigen Markus K. im sachsen-anhaltinischen Schkoppau. Der Zugriff, schreibt Apollo, erfolgt im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen einer nicht angemeldeten Versammlung. Ja, sowas Schlimmes. Im Juni 2024 in Karlsruhe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe steht der Mann im Verdacht, ein Banner mit der Aufschrift Stolzmonat gezeigt zu haben. Und dazu ein Banner mit der Deutschlandflagge. Und das sei nicht genehmigt gewesen. Und das reicht dieser Tage, während auf sozialen Medien eben zensiert wird. Das reicht, um Wohnungen aufzubrechen und Durchsuchungen durchzuführen. Und das findet Michael Kretschmer, unser Lieblings-Corona-Nazi aus Sachsen, auch ganz wunderbar. Kretschmer, war noch Ministerpräsident von Sachsen, nutzte die Gelegenheit der Hausdurchsuchung bei Medienwissenschaftler Bolz dazu zu vermelden, dass Nazi-Parolen schlichtweg auch nicht zu dulden seien. Wir erinnern uns, dass besagte Bolz das in ironischer und satirischer Weise und eindeutig in nicht in irgendeiner Weise relativierender Art und Weise für die Nazis zitierte, er Deutschland erwache. Kretschmer verteidigt diese Hausdurchsuchung bei Bolz, obwohl auch zahlreiche Linke es verurteilten und meinten, das ginge zu weit. Ja, Melina, es sieht so aus, als ob das, was du sagst.
Kretschmer und Polenz, das sollte Kretschmer zu denken.
Das reicht
geben.
Schon, ne? Also, wenn man die beiden zusammenhält, ja.
Ja, sie versuchen es halt, ne? Ich meine, Kretschmer.
Ja, okay, richtig. Was soll man denn noch sagen? Der möchte gern Markus Södolf aus Sachsen, den aber wahrscheinlich kaum einer kennt, ne? Also abgesehen von seinen eigenen Opfern. Ja, so ist es und so geht's auch immer weiter. Und es gibt natürlich einen Ort, an dem alles immer noch ein bisschen absurder und noch ein bisschen schlimmer ist. Den musste ich inzwischen verlassen, aber er steht noch, habe ich mir sagen lassen, in Berlin nämlich. Da passieren Sachen, da weiß man gar nicht mehr, ob man es noch glauben kann. Ich habe es vielfach überprüft, bevor ich es dann selber gemeldet habe und ein nicht näher genanntes Portal, das wahrscheinlich aus Tel Aviv finanziert wird, es geklaut hat als seine Exklusivmeldung. In Berlin, da hat die dortige Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit vollem Einsatz das verteidigt und vorangetrieben, was ihr örtlicher Regierender, nämlich Kai Wegner, propagierte. Und das ist, Männer in Frauenklamotten in Kitas zu schicken, damit sie vor Kindern strippen und lesen. Gemeint ist die Veranstaltung natürlich der Drag Queen Mario Olzinski, also ein Mann in Frauenklamotten, der ein vorbestrafter pädophiler Straftäter ist, Kinderpornografie verbreitet hat, schon vor Jahren. Und Berlins Polizeipräsidentin Slowik hat in Kenntnis dieser Verurteilung und diese Straftaten durch diesen Herrn mit ihm Veranstaltungen beworben, die gesamte Berliner Polizeibehörde über interne Kanäle aufgefordert, doch ebenfalls dort zu erscheinen, das Ganze auch privat weiterzutragen als Diversitätsveranstaltung, mit der man das queere Leben in der Stadt propagieren möchte. Bis heute finanziert der Berliner Senat mit Steuergeldern Auftritte von Drag Queens wie Mario Olzinski in Kitas und auch die Polizeipräsidentin hat sich davon in keiner Weise distanziert, obwohl, so berichten Informanten aus der Polizei, es komplett unmöglich und undenkbar ist, dass Slowik nicht wusste von dieser Verurteilung. Die fand nämlich in Berlin statt und das dortige Landeskriminalamt, also Slowiks eigene Behörde, musste also peinlichst genau informiert sein über die Vorwürfe. Melina, das hat ja einen Zustand angenommen, ich meine, da ist der biblische Vergleich nicht mehr unbedingt weit, ne? So mit Salzsäulen und Sodom und Gomorra und so.
ja, du musst ja auch, also diese Moderation bei dieser Benefiz-Gala der Polizei, die hat im Grunde relativ direkt nach der zweiten Hausdurchsuchung bei Jurassica Park, Parker, wie er sich nennt, stattgefunden. Also natürlich müssen die das gewusst haben. Ich meine, also Jurassica Parker war ja auch bei Böhmermann, Jan Böhmermann, hört, in einer Kochsendung und hat dort wortwörtlich gesagt, ich habe mit Kindern jetzt nicht so viel Berührungspunkte. Ich bin ein sehr homosexueller Mann. Hm. Natürlich lesen Drag Queens keine Kinderbücher vor, weil sie Kinder geil finden. Okay, das ZDF hat das Video jetzt klammheimlich gelöscht, aber natürlich nichts dazu gesagt, sich nicht öffentlich geäußert. Also der Spiegel hat bei X gleich schon mal geschrieben, also Kritik an Jurassica Park und wegen dieser Verurteilung wird jetzt von den rechten Kommentatoren sofort zur Queerfeindlichkeit genutzt. Jurassica Parker hat selber, oder besser gesagt Mario, wie hieß er? Olschinski. Genau, hat selber ein Video aufgenommen, in dem er sich als Opfer dargestellt hat. Ja. Er spricht von seiner Suchterkrankung, ja, und von bösen Menschen, die, also da hat er hatte einer Freundin mal das Herz ausgeschüttet und die hat ihm dann Tipps gegeben, aber die fand er übergriffig, ne? Also die wollte wahrscheinlich, dass er was ändert. Ne? Also das ist eine ganz, ganz, ganz schreckliche Geschichte und erinnert frappierend an die frühen Grünen. Also die frühen Grünen sind wieder zurück und zwar anscheinend in der Berliner Polizei und im Bürgermeisteramt. Ja,
ja, das Irre ist ja, ich meine, Boris, das also aus der medialen Sicht, also schlechter kann es ja gar nicht laufen, was PR angeht. Und sie korrigieren da gar nichts dran. Man sieht, sie wollen es doch. Also Kai Wegner finanziert das weiter. Bis heute ist dieser Steuertopf offen für diese Drag-Queen-Auftritte in Kitas, wo mir im Ansatz nicht nachvollziehbar ist, weswegen. Und das, was ich als Beweis dafür nehme, dass man, wer bei normalem Verstand ist, seine Kinder nicht in staatliche Schulen oder Kitas in Berlin schicken darf, egal, was er als Alternative macht. Und sie wollen das mit vollem Vorsatz und vollem Wissen tun sie das. Sie versuchen nicht mal zu verstecken, dass sie das wollen. Also Kinderschänder regieren in Berlin und niemand tut was dagegen.
Ja, ich komme ja aus der Ecke ganz normaler Mensch mit gesundem Menschenverstand und mit einem gewissen Hang zum Kotzen, wenn es zu schlimm wird. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, und zwar fast schon beidseitig, ehrlich gesagt, mittlerweile. Also erstens, da ist ein Mann in Frauenkleidern, der gerne irgendwie Kindern was vorlesen will. Die Frage nochmal ganz kurz, wie oft war er eigentlich in Altenheimen, weil da wäre es ja auch angebracht, aber egal. Auf jeden Fall, er macht das gerne. Es ist jetzt rausgekommen, dass er also zum wiederholten Male sozusagen da und zwar nicht nur Kinderpornobilder gesammelt, sondern auch anscheinend also weitergereicht hat. Ja. Genau, verbreitet hat mit entsprechenden Kommentaren auch dazu und so. Also widerwärtig, ekelerregend bis zum geht nichts mehr. Das ist das eine. Der steht für mich, und das ist für mich jetzt dieses andere Extrem, überhaupt nicht für alle Transsexuellen, für die ganze LGBTQ und Woke-Bewegung und so weiter. Für mich nicht. Aber dadurch, dass die sich alle nicht distanzieren, dass da keiner sich hinstellt und sagt, Freunde, wir sind auf jemanden reingefallen, der hat uns so verarscht, das ist ein so übler Geselle, ja, den müssen wir jetzt erstmal, also müssen wir erstens mal muss er bestraft werden, zweitens mal müssen wir auch sagen, wir distanzieren uns von ihm. Nein, selbst die Konservativsten der Konservativen, nur weil sie dazugehören wollen und weil sie wahrscheinlich diese 80 Stimmen auf LinkedIn haben wollten oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, sie stellen sich hin und tun so, als wäre nichts passiert. Moment, ist ja nichts passiert. Ja gut, er war auch in einer schwierigen Situation und er hat wahrscheinlich auch mit Drogen Kontakt gehabt und dann kam das einfach so mit diesen 80.000 Bildchen, ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Und dann haben alle Mitleid und sagen, oh, naja, mal einmal vom rechten Weg, ach nee, vom linken Weg abgekommen und so. Das kann ja passieren. Ich finde es wirklich widerwärtig, aber ich finde es mindestens genauso widerwärtig, dass diese ganzen, sag mal, dass die ganze Bewegung in den Dreck gezogen wird und jetzt natürlich das auch Futter ist für viele, die auf der anderen Seite extrem sind. Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung, dass die jetzt sagen, jetzt also alle Transsexuellen sind jetzt Kinderschänder. Das ist Bullshit. Aber, dadurch, dass sie sich nicht distanzieren, ziehen sie ja alle mit in Dreck. Und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich genauso widerwärtig wie die Tat an sich. Und dazu kommt, das ist ja auch System, weil das Gleiche passiert doch beim ZDF mit dieser hier Schausten- und Hamas-Geschichte und sowas alles. Auch da hätte man doch klar sagen können, okay, da ist uns ein Fehler unterlaufen, wir entschuldigen uns in aller Form. Aber es macht keiner, weil es heute nicht mehr nötig ist. Ist das, was mir Sorgen macht. Deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, mit dem Krieg und so, wie ernst nimmt man das alles? Weil es gibt heute, Es sind viele, viele Werte einfach verschwunden und sie ziehen ganze Gruppen in den Dreck wegen Wertlosigkeit.
Nee, Moment mal. Es ist eben kein Fehler. Davon bin ich überzeugt. Und es ist eben nicht so, dass die LGBTQ, die gibt's nämlich gar nicht. Sprich mal mit LG und auch mit B, die wollen mit TQ überhaupt nichts zu tun haben. Sagt beispielsweise Ali Utlo ja immer, der nun seit vielen Jahrzehnten ein Schwulenaktivist ist. Ich höre von Schwulen eigentlich immer, lasst mich in Ruhe mit dieser ganzen Woken-Scheiße. Und das ist genau der Punkt. Ich halte es, Boris, eben nicht für einen Fehler, sondern es ist gewollt. Eine Polizeipräsidentin, die genau weiß, dass sie einen Kinderschänder bewirbt. Ein regierender Bürgermeister, der genau weiß, dass er Kinderschänder in Kita schickt. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Schwulen zu tun. Die wollen davon nichts wissen. Das hat auch nichts mit Transsexuellen zu tun. Die wollen davon auch überhaupt nichts wissen. Die sagen, wenn man sie befragt, lass mich mit diesem ganzen Woken-Scheiß in Ruhe. Sie wollen nicht irgendwie vor irgendwelchen Kindern auftreten, geschweige denn strippen. Sie wollen eigentlich nur ihr Leben leben und mit diesem ganzen Aktivismus nichts zu tun haben. Was diese Woken, Grün-Nazis da machen, ist, diese Menschen okkupieren, hijacken für ihre Zwecke und ungefragt für sie sprechen. Das gleiche wie bei Black Lives Matter oder solchen Veranstaltungen, wo rein weiße Frauen, die dann am Ende vor der CDU-Parteizentrale durch die Gegend paradieren, erklären, sie seien das Stadtbild. Und da siehst du nur Omas jenseits von 50, die Sozialpädagogik irgendwo gemacht haben. Ja, Omas, nicht ich. Und deswegen hat das gar nichts, aber auch gar nichts mit einem Unfall oder schlecht gelaufen zu tun. Gilt übrigens das Gleiche für ZDF, was du gerade ansprichst. Da ist ja rausgekommen, dass ein Hamas-Terrorist, ein aus dem militärischen Arm der Hamas aktiver Ingenieur für Übertragungstechnik, ganz zufällig beim ZDF arbeitet. Ich glaube da genauso wenig an Zufall, wie ich daran glaube, dass Polizeipräsidentin Slowik nicht genau wusste, wen sie da bewirbt. Das ist
aber gefällt. Warum?
Die wollen
aber
das.
Dann warum? Weil ich stimme dir 100% zu. Es gibt diesen Research von einem großen Mischkonzern aus dem Jahr 23. Da haben sie gefragt, weil sie wissen wollten, wie sie ihre Werbung in Zukunft ausrichten müssen. Da haben sie gefragt, sehen Sie oder fühlen Sie sich von der LGBTQ und Woken-Bewegung sozusagen, haben Sie da ein angenehmes Gefühl zu? Stehen Sie dem positiv gegenüber? Das Ergebnis, das niederschmetternde Ergebnis in zwei Teilen war erstens, der durchschnittliche Deutsche sagt zu 0,48% ja. Die anderen 99,52% sagen nein, sie fühlen sich dann nicht verbunden und nicht zu Hause. Viel schlimmer ist es bei denen in dieser Umfrage. Übrigens wurden nicht wie üblich 2000 befragt, sondern ich glaube, es waren über 10.000, die befragt worden sind und so. Und dann übrigens nicht von dem deutschen Teil des Konzerns, sondern vom holländischen Teil des Konzerns, weil der deutsche Konzern sich das nicht getraut hat.
Welcher Konzern ist Shitstorm, denn das?
Mensch, das sag ich nicht. Ja. Und auf jeden Fall ist es so, dass dann Folgendes passiert ist, die bekennend Homosexuellen, Transsexuellen und so weiter und so fort, von denen waren lediglich 5,2% fühlten sich gemein mit dieser Bewegung.
Ja.
Abgesehen davon, dass, weil du es gerade sagtest, dass das B in LGBTQ überhaupt nichts verloren hat, weil die Bisexuellen, was wollen die denn da? Das ist doch keine Gemeinschaft, die irgendwie, immer ganz ehrlich, in jedem Pornokanal, die meisten Abrufe haben Bisexuelle. Warum sind die eine Minderheit? Kann man nachprüfen.
Moment, also Pornostatistiken, da kenne ich mich aus. Nein,
siehst du?
Im Prinzip unterstreichst du ja nur gerade, was ich gesagt habe. Die Frage bleibt, warum machen die das?
Ja,
weil es taugt, um Familien zu zerlegen, um gesellschaftliche Atomisierung herzustellen, weil damit ja dieses Zerrbild erzeugt wird von totaler, also normal ist unnormal. Das ist ja die Kernbotschaft des Wokismus. Ja? Schäm dich, wenn du ein ganz normaler kleiner Spießer bist, der eigentlich nur mit seinem heterosexuellen Partner zu Hause Kinder kriegen möchte. Dann bist du widerwärtig, bist du ein Nazi, dann bist du gewandt gegen alles, was progressiv ist. Die wollen mit dieser Vernichtungsideologie den ganz normalen Durchschnittsmenschen, zu denen zähle ich mich auch, den ganz normalen Durchschnittsmenschen einreden, er sei nun ein Kranker, der sich vor sich selber schämen müsste und hat keinerlei Recht, überhaupt zu existieren mit seinen banalen, angeblich rechtsradikalen, rückwärtsgewandten Dingern. Und das wissen Barbara Slowik, das weiß Kai Wegner und das wissen all die anderen Kinderschänder und Mitverbrecher, die, wie du völlig richtig einwendest, Boris, gar nichts zu tun haben mit den Schwulen und den Lesben und den Transsexuellen. Die zähle ich da auch kein Stück zu, denn die werden schlichtweg auch nur verwendet, missbraucht für diese Zwecke.
Ja, es ist ja auch eine Organisation, oder besser gesagt eine Bewegung, die gegründet wurde, ja, in den USA. Und im Grunde das Ziel, und auch natürlich mit viel, viel Geld, auch von irgendwelchen philanthropischen Stiftungen, ja, unterstützt wird. Das ist ähnlich wie Black Lives Matter, ja. Und damit soll eigentlich auch gespalten werden. Eine Gesellschaft soll komplett gespalten werden, soll komplett verwirrt werden, Kinder sollen verwirrt werden. mehr, so bis ja. dorthin, dass sich junge Frauen die Brüste abschneiden ja. Und so weiter. Das geht um die Zerrüttung im Grunde der Gesellschaften, ja, der Gesellschaften des Westens. Es geht, und wenn man es immer weiter denkt, dann geht es um die Abschaffung von Nationen, es geht um die Abschaffung ja. von Familie, es geht um die Abschaffung von Sicherheit, die Menschen haben. Und es geht im Grunde um ein blindes Hinterherrennen einer völlig unlogischen Geschichte. Also wenn du die Leute mit Unlogik so lange verwirrst, dann wissen die auch nicht mehr, was Logik ist. Also Menschen können dann auch irgendwann nicht mehr klar denken, wenn du ihnen dauernd erzählst, es ist völlig normal, sich die Brüste abschneiden zu lassen. Ja? Also ja. Es geht darum, auch Nationen zu spalten und Nationen abzuschaffen am Ende. Am Ende will die Agenda 2030, der UNO sagt es ja. Ja, es soll am Ende, um all diese großen Probleme zu lösen, eine Weltregierung geben. Ja. Das ist der Plan.
Und die Grenzen der Demokratie überwinden, genau.
Gehört einfach zu diesem Spiel dazu.
Ja. Also ihr wisst aber schon, also Wokism zum Beispiel, ihr wisst, wo das herkommt, ne? Das ist ja ein Versehen sozusagen gewesen.
Eigentlich war es also, Judith Butler in irgendeiner amerikanischen Universität, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, der Hintergrund, haben mir jetzt meine amerikanischen Freunde erzählt, die übrigens Demokraten sind, genauso wie Republikaner, also aus beiden Kreisen, aber es ist in Amerika wohl ganz bekannt. Ja, ja, gibt
Boris,
es.
Boris, du bist ja so ein super toleranter Mann.
Ja, es ist total toll.
Wie kann ich werden wie Boris?
Na, da könnt ihr meinen Fanclub beitreten, meine morgendliche Sendung hören. Kleber könnt ihr haben und so. Also ich kann da ganz viel für euch tun, auf jeden Fall. Nein, was ich sagen wollte, ist, in den Westküsten Highschools, da beziehungsweise in den Universitäten, da sind ganz viele Kinder gewesen, deren Eltern ganz viel Geld bezahlt haben, die aber leider die Leistung nicht bringen konnten. Und aus der Ecke dann, zusammen mit Professoren, ist entstanden, wir machen neue Werte, schaffen wir. Und zwar, wir sind zwar in Mathe scheiße, aber wir sind die besseren Menschen. Wir sind aufgewacht, wir kümmern uns um die wichtigen Dinge. Das ist eigentlich eine Ausrede für schlechte Leistung gewesen, damit die Eltern weiter die Unis finanzieren.
Und daran ist das nicht. Hätte ich das früher gewusst. Ich bin in Mathe scheiße.
Sogenannte Verbierbockung der Gesellschaft, ja. Die hat erfolgreich stattgefunden. In der Tat. Und natürlich, weil es gerade so nebenbei eingestreut wurde, selbstverständlich empfehlen wir auch Boris' morgendliche Sendung jedermann zum Hören. Und deswegen ist sie natürlich auch hier im Text zur Sendung verlinkt.
Wo hört man die?
Freundliche Grüße dahin. Ja, genau,
Boris. Bei diesem YouTube. Das ist ein ganz modernes Ding. YouTube heißt das.
Okay. Aber auf X stellst du es nicht hin?
Nee, ich bin leider auch diesen, ich bin da nicht so, ich mache noch
andere Sachen. Du bist nicht auf X?
Nee, ich bin nicht auf X so richtig. Also ich bin doch da, aber ich stelle es nicht dahin. Also ich bin da ab und zu, aber ich stelle es da nicht. Ich mache es einfach auf YouTube aus Spaß. Jeden Morgen zwischen 8 und 9 kann man meinen launischen Vortrag.
Ich würde es ein bisschen weiter verbreiten.
Du hast absolut recht, aber ich habe leider, weil ich bin auch nicht so begabt und ich bin auch nicht so eifrig.
Du bist nicht so begabt, dann würde ich es auch von YouTube runternehmen. Also wenn du nicht so begabt bist.
Ja, die anderen sagen immer, ich bin so begabt. Ich selbst sage über mich, ich bin bescheiden.
Ja, die richtige Einstellung. Okay. Ja, ihr Lieben, gut, dass man drüber lachen kann. Wenn denn sich irgendjemand aber dieser Bewegung entgegenstellt, also dieser nationenauflösenden Normal ist scheiße und Nazi irgendwie, dann sieht man auch recht deutlich, was passiert. So berichtet die Weltwoche dieser Tage, dass jemand das nämlich getan hat. Ein ehemaliger Lobbyist namens Frederik Baldan, der hat wohl eine Strafanzeige gegen EU-Kommissionspräsidentin und die Führerin der Freien Welt, Ursula von der Lügen, also die gewünschte Führerin der Freien Welt, wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang wegen der milliardenschweren Impfstoffbestellung.
Nein.
Ja, eine schweizerische Formulierung. Mutmaßliche Unregelmäßigkeiten. Frederik Baldan hat diese Strafanzeige erstattet und was dann geschah? Es kündigten gleich zwei Banken, nämlich die ING und Nagelmackers, eine belgische Privatbank, seine Konten. Auch das Sparbuch seines Sohnes wurde sofort daraufhin gesperrt. Natürlich ohne Angaben von Gründen. Und wir wissen, ich wiederhole das trotzdem nochmal, nichts hat mit irgendwas zu tun in unserer Demokratie. Ja, seltsam. Es könnte sein, dass sich deswegen auch Abneigung gegen die EU formuliert hat in Osteuropa.
Ich meine, aber von der Leyen hat per SMS für 35 Milliarden einen ungeprüften sogenannten Impfstoff gekauft. Also 35 Milliarden. Und dann hat sie die SMS gelöscht. Ich meine, das musst du dir, stell dir mal vor, du sagst sowas vor Gericht, Da lachen sich die ganzen Richter doch tot. Und du sagst, du bist unschuldig, ja? Ich meine, allein diese Tatsache zeigt ja, dass das ein extrem krummes Ding gewesen sein muss. Und wenn du dann auch noch deine Kritiker verfolgst, indem du ihnen die Lizenz als Lobbyist wegnimmst und seine Bankkonten sperrst, nur weil du die Macht dazu hast, ja, dann ist auch klar, dass der richtig fett krumm ist, ne? Also ich nenne sie jetzt Marie Antoinette von der Leyen und hoffe, dass dieser Name irgendwann mal Programm wird. Also und ja, du hast gerade die osteuropäischen Länder,
Ungarn, Slowakei, genau.
Ja, genau. Und Fico, ne? Also der slowakische Ministerpräsident Fico, der wird wahrscheinlich auch bald das Konto in Brüssel gesperrt, ja. Der Mordanschlag ist ja schiefgegangen. Und der will ja jetzt eine neue slawische Front gegen den EU-Wahnsinn. Ja. Und diese Wiedergeburt der Visegrad-Gruppe, um ja die EU, der EU den Vogel zu zeigen, den sie verdient. Und um Nationalstaaten zu stärken. Ich hoffe, dass er das schafft. Also er ist ja auch, wie viele andere, gegen den Green Deal, gegen die Migrationspolitik der EU und gegen die Überregulierung, also das, was wir immer anpraggern. Und in Sache Migration sind sich ja Ungarn, Tschechien und Polen, das ja, sagen wir mal, politisch nicht unbedingt immer im Gleichmarsch tickt mit Tschechien und Ungarn, die sind sich da absolut einig, weil sie sollen ja Geld an die EU zahlen, wenn sie irgendwelche Migranten, die EU ihnen zuweist, nicht ins Land lassen. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja verrückt. Du sollst als souveräner Staat einer undemokratischen Organisation Geld zahlen, weil die bestimmt hat, dass du irgendwelche Leute ins Land lässt.
Ja,
also ich meine, die dir gar nicht nützen. Also es sind ja dann nicht der Doktor aus und der Facharbeiter.
Jetzt hat sie es. Mensch,
ja, ich hatte es.
15 Sendungen später, 14. Jetzt hat sie es.
Naja, also ich drücke denen dann doch die Daumen. Auch ich meine, André Babiš hat ja in Tschechien jetzt geschafft, seine Koalition zu schmieden. Alle EU-kritisch, die Parteien.
Ja, Fico sagt
übrigens. Wie ist das denn jetzt?
Boris, lass mich das kurz anhängen. Ja. Fico sagt übrigens, diese Koalition wolle er schmieden, um Brüssel zu stoppen. Denn in der Union gehe es nicht mehr um Zusammenhalt, sondern um Kontrolle. Darum die Nationen zu zwingen. Ja, Mensch, ich zitiere ja nur. Darum die Nationen zu zwingen, sich ideologischen und wirtschaftlichen Experimenten zu unterwerfen, die ihren Bürgern schaden. So Fico Hitler. Lieber Boris.
Jetzt, wenn ich das so höre, ne, da mache ich mir schon jetzt Gedanken, also um dieses Ostfront-Experiment. Das ist ja jetzt ein bisschen wackeliger.
Plan 45.
Ne? Ja, das ist ein bisschen. Also wenn jetzt da so renitente Staaten plötzlich auftauchen, das ist nicht schön. Also dann muss ja am Ende, stell mal vor, nicht die Klimakleber würden den Truppentransport von Hamburg an die Ostfront stören, sondern vielleicht auch der Pole sagt, nee. Genau, Fico sagt plötzlich, du darfst hier nicht durch. Die Polen sagen, nö, wollen wir auch nicht so gerne und so. Abgesehen davon, dass wir nicht vergessen wollen, diese ganze Ostfront-Geschichte ist auch schwierig, weil 2000, wann war das, 2006 oder so, das Sommermärchen, da werden, glaube ich, hätten viele gesagt, Mensch, für das Land trete ich an. Aber wer wankt denn da überhaupt heute hin noch?
Ja, mal schauen. Also wenn die Kinder frisch aus der Kita in Berlin kommen, wo gerade irgendein Mann vor ihnen gestrippt hat, dann sind sie vielleicht froh, wenn sie in die Bundeswehr können und an der Ostfront verheizt werden, weil sie dachten, schlimmer kann es auch nicht mehr werden. Mal gucken, wer das dann tatsächlich macht. Aber wie Milena ja vorhin.
Sie hat wenigstens geile Klamotten, das stimmt. Im Verhältnis zu dem, was die tragen.
Aber die laufen nach Kaliningrad über.
Wie du ja vorhin leider richtig festgestellt hast, braucht ja die Truppe gar nicht mehr große Massen, die dann da im Schützengraben sterben, sondern sie braucht natürlich eher Drohnenpiloten und andere. Wobei, während ich das so sage, nach stattgefundener Verbeerbockung ist auch keiner mehr in der Lage, die Drohnen zu steuern. Das muss dann auch automatisch passieren. Hoffen wir, dass es an irgendetwas scheitert und wenn es an mangelndem Kanonenfutter ist. Denn die Pläne sind ziemlich eindeutig und dass weiter dafür Geld ausgegeben werden soll und auch anderes macht dieser Tage auch unser Außenminister Herr Wadefuhl deutlich, der ja nicht nur den Krieg im Osten möchte, sondern auch den Wiederaufbau in Kiew. Da war gerade unsere Wirtschaftsministerin, um zu erklären, dass Deutschland zwar der industrielle Abstieg droht, aber wir selbstverständlich den Wiederaufbau Kiews finanzieren müssen und zeitgleich ist Herr Wadefuhl, der ja in Asien nicht empfangen wurde, er hat deswegen seine China-Reise abgesagt, nach Syrien geflogen. Der Deutschlandfunk vermeldet, Wadefuhl hält dort in Syrien, hat er festgestellt, dass die Rückkehr von Syrern aktuell nicht möglich ist. Der Deutschlandfunk wörtlich, Bundesaußenminister Wadefuhl hat sich skeptisch zur raschen, umfangreichen Rückführung von syrischen Geflüchteten in ihr Heimatland geäußert. Beim Besuch eines Vorortes der Hauptstadt Damaskus zeigte er sich bestürzt über die Zerstörung durch den Bürgerkrieg. Hier könnten Menschen kaum würdig leben, sagte der CDU-Politiker. Boris, ich verstehe das so, dass die verdammten Untertanen in Deutschland einfach mal gefälligst richtig arbeiten sollen, weil es alternativlos ist, dass sie auch den Wiederaufbau von Syrien finanzieren, bevor irgendein armer Syrer zurückgeschickt werden kann.
Absolut richtig. Und wir wollen auf gar keinen Fall irgendwas von dieser Erziehungshilfe, die da in diese ganzen Länder gegangen ist, über Transsexualität mit Boxen und diese ganzen Geschichten, da wollen wir keinen einzigen Cent von zurückziehen, denn das müssen wir auch definitiv weiter betreiben. Wir können da nicht aussteigen. Es ist ganz einfach, Freunde, Arschbacken zusammenkneifen, weiterarbeiten, Klappe halten. Das kann so schwer doch nicht sein.
Ja, irgendwann begreifen die es auch. Milena hat es jetzt ja auch geschafft.
Was habe ich geschafft?
Naja, endlich Klappe mal
zu halten?
Das schaffst du, glaube ich, nicht mehr in diesem Leben. Aber zumindest hast du den Masterplan gesehen von Wadefuhl und seinen Eurokraten. Ich meine, es ist ja wirklich...
Aber ich meine, Wadefuhl ist möglicherweise, war der in Damaskus, da haben ein paar Bu geschrien, hat er gedacht, der Krieg ist noch dran. Ja, also das ist ja Wadefuhl zuzutrauen. Und diese China-Geschichte, die war natürlich sehr peinlich. Aber Wadefuhl ist ja auch so ein Baerbocker. Der geht ja überall hin, kritisiert die Chinesen, möchte sich dann mit denen treffen und sich aussprechen und dann sagen die, who the fuck is Wadefuhl, ja? Und dann wundert er sich. Also das ist verrückt. Also ich weiß nicht, was dieser Mann auf diesem Posten macht. Der wird danach in die UNO gehen.
Naja, er ist halt komplett dehnbar und flexibel in jede Richtung. Das ist ja die einzige Eigenschaft, die noch brauchen. Das ist ihn vollkommen...
Du meinst das aber nicht sexuell, ne?
Nein, meine ich nicht. Definitiv meine ich das nicht so. Aber das ist die einzige Eigenschaft, die diese Menschen brauchen. Es darf ihnen nichts peinlich sein. Also von der Bagel-Rede in New York über irgendwelche 360-Grad-Reden sonst wo und solche Demütigungen wie die Sache mit China, das ist die einzige Fähigkeit, die sie haben müssen, um unter den Augen der Menschen wirklich das Gegenteil dessen zu tun, was sie ankündigen und die Menschen immer weiter zu erniedrigen. Beispielsweise vermeldet ja auch die Junge Freiheit, dass jetzt am Donnerstag gerade um 17.30 Uhr erneut ein Flugzeug von Afghanen nach Deutschland gebracht wurde. Die Maschine war in Pakistan gestartet, hatte in Istanbul einen Zwischenstopp und landete dann in Hannover. Die Einwanderer dieser Maschine sind Teil des noch von der Ampelregierung initiierten Bundesaufnahmeprogramms. Das Kabinett von Friedrich Merz wollte den Flug wie schon vor 2 Monaten offenbar geheim halten. Er wurde wieder nur durch die Information eines dpa-Fotografen öffentlich. Ob es weitere Flüge gibt und wenn ja, wie viele, das bleibt unklar. Aber die Importe dieser Goldstücke läuft immer weiter, entgegen aller Beteuerung, die Friedrich Merz von sich gibt. Ja.
Der dpa-Mann muss rausfliegen sofort. Was soll das denn?
Der ist bestimmt schon weg. Der ist ja jetzt eine Stelle frei geworden beim ZDF irgendwo in Palästina. Vielleicht kriegt er gleich die. Ja. Läuft alles auf dem alten Kontinent, so wie wir es so kennen. Und auf dem anderen, in der neuen Welt, da geht es in eine ganz andere Richtung. Und das hat ganz, ganz viele treue LinkedIn-Menschen irritiert. Mindestens die 80, die Boris so kennt. Denn da wird mittlerweile stark gehetzt gegen Naomi Seibt. Naomi Seibt, die mittlerweile recht bekannte Dissidentin und wortgewandte Kritikerin der deutschen Regierung, die ist als Deutschamerikanerin ja schon vor Monaten in die USA gegangen und hat jetzt bekannt gegeben auf X, dass sie einen Asylantrag stellen wird bei der Regierung Donald Trumps, als deutscher Flüchtling anerkannt zu werden, möchte sie, weil sie politisch verfolgt wird, auch mit Morddrohungen bedacht wird aus dem deutschen Woken-Juste-Milieu und ist zwischenzeitlich damit auch auf Unterstützung getroffen von Elon Musk und jetzt der republikanischen Abgeordneten Luna, die ein Treffen mit Seibt ebenfalls auf X veröffentlichte. Naomi Seibt hat damit erheblich Reichweite, vor allem in den USA, und erntet in Deutschland auch von linker Seite nur Spott und Verächtlichmachung.
Ja, ich meine, wieso muss die nach Asyl fragen, wenn die Deutsch-Amerikanerin ist? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Na, sie ist, soweit ich weiß, ist sie Deutsch-Amerikanerin. Ja, stimmt.
Dann muss sie doch kein Asyl fragen, dann ist das eine reine Shownummer. Okay, nächstes Thema.
Wenn sie einen amerikanischen Pass hat, in der Tat, tatsächlich habe ich daran gar nicht gedacht. Ob sie einen amerikanischen Pass hat, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Die Deutsch-Amerikanerin, also ihre Eltern müssten sein.
Ich halte das für eine ziemliche Shownummer, muss ich gestehen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jo, alles und bin einfach weitergegangen.
Also, aber was ist mit uns? Hallo, was ist mit uns?
Was ist mit uns?
Ja, wir können ja auch mal Asyl beantragen. Ihr seid doch alle verfolgt und alles.
Ja, du wirst lachen. Du, ich bin tatsächlich auch dran und gucke mir das an, wie es weitergeht. Trump hat ja angekündigt, er wird für Flüchtlinge aus Europa und auch aus Afrika, für weiße Flüchtlinge, die Kriterien einführen, damit sie verleichtert da hinkommen können. Und ich bin da sehr interessiert dran. Doch,
ich auch.
Ohne jeden Scheiß, ja.
Ja, absolut. Wir auch. Auch als Sportschützen sind wir da auf jeden Fall interessiert, ja.
Ja.
Ja, ich meine, dann müssen wir uns einigen, wann wir diesen Podcast aufzeichnen. Dann wird es schwierig mit der Zeit. Egal.
Ich fürchte, Milena, du wirst da noch Einsicht haben. Und irgendwann klopfst du dann bei mir in Texas und sagst, kann ich dann doch noch?
Mal schauen. Im Moment bin ich hier in meinem Seechen noch ganz lustig.
Tja, in den USA geht's auch immer weiter. Man könnte fast sagen, Trump hat da irgendwie gerade einen Homerun und bringt einen Punkt nach dem anderen rein. Jetzt hat nach monatelanger Arbeit ein Komitee für die Aufsicht und Regierungsreformen des US-Abgeordnetenhauses eine Entscheidung über die Autopen-Unterschriften des Ex-US-Präsidenten Joe Biden getroffen. Wir erinnern uns, dass zum Ende der Amtszeit von Biden eine Rekordzahl von Unterschriften noch geleistet wurde, unter anderem unter die Begnadigung von Fauci und anderen Tätern der Corona-Zeiten. Die Untersuchung des Abgeordnetenhauses hat jetzt ergeben, dass Biden in den letzten Monaten seiner Amtszeit zunehmend die Kontrolle über sich selbst verloren habe. Die Untersuchung erklärt die Autopen-Unterschrift für Biden in dieser Zeit für ungültig, ausgenommen davon seine Entscheidung, wo anderweitige Dokumentationen über sein Mitwissen bestehen. Zusammengefasst wurden die Ergebnisse, Boris, Achtung, wieder mitschreiben, in einem 91-seitigen Bericht.
91.
So hast du, ja? Gut.
Habe ich.
Ist interessant, Melinda, das hältst du vielleicht für relevanter als Naomi Seibs Asylantrag, weil ja besagter Begnadigungsakt damit auch erfasst sein könnte. Wissen wir noch nicht so ganz, was jetzt alles gültig und ungültig sein soll.
Ja, ja, also die Republikaner werden es versuchen. Es geht auch nicht nur um den Corona-Verbrecher Fauci, ja. Es geht auch um Hunter Biden, den kriminellen Sohn von Ex-Präsident Biden, ja. Wir erinnern uns noch an den Laptop, der ja damals auf Ex, oder damals hieß es ja noch Twitter. Also wer irgendwas über den Laptop von Hunter Biden gepostet hat, wurde sofort gelöscht. Und es hat sich ja alles als richtig erwiesen. Ja, also ich muss sagen, ich drücke immer ganz, ganz fest die Daumen, dass das so kommen wird. Also, und wer weiß, wer da noch alles den Bach runtergeht. Aber es ist ja unglaublich. Das musst du, ich meine, das ist ja rausgekommen. Bei uns in den Medien habe ich natürlich, ich muss mal Elmar Thewissen anrufen, ob der davon schon gehört hat, dass es diesen Automaten gibt.
Ja, der zittert jetzt, weil das Visum, was die Unterschrift und das sein Visum, die ist ja
nein. Nein, der hat überhaupt kein Problem. Der war jetzt mit Trump in Asien.
Ach so.
Der hat den begleitet.
Ach, guck.
Ja, dann. Ich sehe ihn da und dann vielen Dank, dann sagen sie vielen Dank, Elmar Thewissen, der Trump auf seiner Reise begleitet. Da habe ich gedacht, okay, da hat er aber viele Stiefel geleckt.
Wollte gerade sagen, wer weiß, was der so gemacht hat zwischendurch. Ja.
Ja, also Daumen drücken ist angesagt.
Tja, für Elmar Thewissen oder wie?
Nee.
Ja, weil was?
Für den Automaten, so? Also für im Grunde Fauci, okay. Hunter
ja.
Und so.
Ja, wird spannend. Jedenfalls läuft's für Trump, denn eigentlich ist nebenbei noch passiert, was er sich nur wünschen kann. Denn da ist ein Zombie wiedergekehrt, von dem man es wahrscheinlich am wenigsten erwartet hätte. Eine wahrscheinlich berufsbetrunkene Baerbock-Ausgabe Amerikas ist wieder auf die Bühne getorkelt und hat erklärt, sie wird's nochmal machen. Kamala Harris, die allseits auf sich dauerbetrunkene Stammlerin, die mal Präsidentin werden wollte und das, sagen wir, sehr deutlich nicht geschafft hat, die will tatsächlich zurückkommen. So zumindest lässt sich ein Auftritt deuteln, den sie hatte. Die Welt schreibt, die Demokraten benötigen jemanden, der es mit dem Magerlager aufnehmen kann und ein Gefühl dafür hat, was das amerikanische Volk umtreibt. Doch sie wirken kopflos. Jetzt deutet Kamala Harris an, erneut zu kandidieren. Ein schlechter Witz und das Beste, was Trump und Co. sich wünschen können. Ja, Boris, eigentlich ist ja fast alles damit gesagt, oder?
Damit ist alles gesagt. Das Wichtige ist nur eins, Berater dieser ganzen Aktion ist auf jeden Fall der Verlag Gruner und Jahr in Hamburg. Die sind auf jeden Fall die großen Unterstützer immer gewesen. Die haben ja auch bis zuletzt noch gesagt, dass der Biden also topfit ist und dass dieses Framing gegen alte Leute überhaupt nicht funktioniert. Und ja, ich finde, dass sie da auf die richtigen Leute hört und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben, die diesbezüglich dann hier aus diesem Haus kommen. Ja.
Also ich biete Wetten an. Ich wette, Kamala wird nicht mehr kandidieren. Also ich glaube auch, dass Obama inzwischen seinen Lachanfall wieder unter Kontrolle hat. Also nein, Kamala wird nicht. Das ist in ihrem Kopf, mit wie viel Promille auch immer, ist irgendetwas passiert. Das bleibt auch in ihrem Kopf. Das geht nirgendwo anders hin.
Wir könnten mehr rausfinden, wenn wir die Anzahl der Seiten wüssten, auf denen sie das niedergeschrieben hat. Dann könnte Boris wahrscheinlich mit seiner Astrologie irgendwas machen. Aber
Kamala gegen J.D. Vance und Marco Rubio.
Ja, bitte, ich will das sehen.
Das Duo hat ja Trump gerade in den Ring geworfen. Ich meine, Kamala im Duell mit Vance, da wünscht man sich ja fast beiden zurück. So, das ist völlig unvorstellbar.
Aber du könntest eins machen mit einem Umbenennen zum Beispiel, also wenn man jetzt in Amerika das hinkriegt, was in Deutschland gut funktioniert, nämlich zum Beispiel einfach aus Demokratie, ne? Democracy, Our Democracy. Wie klingt das?
Machen die auch.
Aua, gibt es schon.
Da kommst du zu spät.
Oh,
das
scheiße.
Das ist tatsächlich, nein, wenn du mal googelst, sehr interessante Nummer, habe ich damals getan, als unsere Demokratie hier so aufploppte, stell dir vor, wo das zuerst so verwendet wurde.
Nein.
Doch. Hättest du nie gedacht, oder?
Hillary, ich wette, gedacht. Hillary hat es erfunden.
Richtig. Ich dachte, wir hätten hier was erfunden endlich mal. Da gibt es sonst nichts mehr, gibt dann Erfindung, wäre wenigstens das, aber nein.
Das sagt mit als ProSieben-Manager, weißt du, wovon du redest, weil so ziemlich alles gefühlt, was in den Privatkanälen so kam, habe ich irgendwie vorher schon in Amerika gesehen.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Naja, gut, das sind ja auch PR, große PR-Agenturen, die extra sowas weltweit, also für den gesamten Westen entwickeln. Das kennen wir ja aus Corona, ja.
Das ist in Ordnung.
Flatten the Curve, die Pandemie der Ungeimpften, das war ja weltweit unterwegs. Und genau so werden diese Sachen in irgendwelchen Thinktanks und Agenturen entwickelt.
Nein.
Also Our Democracy, unsere Demokratie.
Wie ist es mit der Wissenschaft?
Mit Sicherheit auch. Mit Sicherheit. Ich bin ganz Science sicher, Scholars. Dass auch...
Ja, genau. So.
Ja, genau. So. Also ganz sicher ist das so, Trust the Science und so. Das ist alles aus irgendwelchen Laboren, ja. Also insofern...
So,
ja.
Sagen zwei Privatfernsehen-Showhorses und Strippenzieher, die das eigentlich schon lange wissen. Also kommt, ja, tut man nicht so. Das ist doch... Naja, ich meine, Kopf. Und was die Amis auch machen, ist Atomkraftwerke wieder auf. Der Google-Konzern hat Richtig? Naja, Moment. Aber in Deutschland läuft es ja... Vielleicht hast du mal in die Zeitung geguckt, ne? Informier dich mal hier. Oder wie man mal eine Zuschrift kriegt. Recherchier mal richtig. In Deutschland wird ja gerade gesprengt. Also Grundmemmingen, glaube ich, heißt es. Nein, nicht Memmingen, Grundremmingen. Ich sage immer Memmingen, aber denke natürlich, Grundremmingen ist richtig. Da hat die Bundesregierung gerade am Samstag die Kühltürme des örtlichen Atomkraftwerks in die Luft jagen lassen. So berichtet unter anderem News, 160 Meter hoch und 1,2 Millionen Euro hat diese Sprengung gekostet, die völlig grundlos stattfand, keinen anderen Zweck hatte, als auf Dauer zu verhindern, dass dieses Atomkraftwerk jemals wieder in Betrieb gesetzt wird, durchgeführt von der angeblich konservativen Regierung unter BlackRock Fritz Merz. Derweil hat in den USA eben der Google-Konzern ein stillgelegtes Atomkraftwerk gekauft und es wieder reaktivieren lassen, mit der Zusage, für 25 Jahre lang dort den Strom abzunehmen, so Googles Langfriststrategie, um KI-Entwicklung zu bezahlen. Ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Irgendwie haben die Deutschen den Schuss noch nicht gehört, Boris. Also das, ich meine, jetzt als alter ProSieben-Manager müsstest du eigentlich Atomkraftwerke bauen, oder?
Ja, ich muss ehrlich sagen, diese Inkompetenz ist mir dann noch im Weg. Aber das ist ja heute eigentlich kein Grund mehr, ehrlich gesagt. Insofern muss ich einfach mutiger sein. Das ist, danke dafür,
Boris, den Hinweis. Boris, Präsident!
Ja, ich meine, irgendwas daherquatschen kann ich auch. Aber was Atomkraft angeht, ich meine, ganz ernsthaft, ich glaube, es geht nur um eins. Und das ist ja schon die letzten Male so gewesen. Das geht doch nur um Symbole. Das ist doch nichts weiter als eine Symbolpolitik. Wir wollen zeigen, die Grünen wollen zeigen, wir sind immer noch da, wir sprengen die Scheiße einfach weg. Der Untergang, der dem folgt, ist uns völlig egal. Wir wollen dieses Symbol haben. Die haben das gefeiert, die haben angestoßen. Es ist so hochgradig peinlich, es ist so strunzendumm, während Japan, die mal die Auslöser waren von der ganzen Paranoia der Wahnwitzigen, während die Atomkraftwerke wie doof bauen, auf der ganzen Welt Atomkraftwerke gebaut werden, Herr Gates die ganze Scheiße mitfinanziert, ja, stehen die Deutschen da und glauben ehrlich, sie können die Welt erziehen. Das ist mehrfach in die Hose gegangen, das wird auch mit der Sache in die Hose gehen. Und wir sind ja heute nicht nur energiemäßig, sondern auch inzwischen lebensmittelmäßig, medikamentenmäßig abhängig von allen möglichen anderen Ländern. Wir sind einfach im Eimer, kann man das so sagen?
Das muss man
sagen. Nicht? Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, es läuft genau richtig. Also genau wie es soll, ja. Und da sieht man, also ich glaube, es ist mehr als Show. Da sieht man ja auch ganz gut, war das nicht dieses Jahr, dass in Hamburg bei euch da oben das Kraftwerk Moorburg, Deutschlands modernstes Kohlekraftwerk gesprengt wurde, nach nur 6 Jahren.
Jawohl.
Ja, das hat 3 Milliarden gekostet und hat genug produziert, habe ich zumindest gelesen, um die ganze Stadt mit Strom zu versorgen.
Ja. Aber
und
weißt
dann
du, was
hauen da? Die das in die Luft.
Ja. Hallo, Quelle, hallo, jetzt informier dich doch mal richtig.
Recherchier mal richtig.
Ja. Du hattest das Ding doch komplett vergessen, Boris, du.
Nein.
Wie alt bist du?
Hallo, ich rede da in meiner kleinen Sendung, wahrscheinlich jedes dritte Mal rede ich darüber. Und zwar, es ist Folgendes passiert. Es ist ja nicht nur, dass sie das Ding gesprengt haben. Nein, der Gag kommt erst hinterher. Da standen sie dann Arm in Arm, die Hamburger Rot-Grün mit dem, wie hieß der Vogel nochmal hier, dieser Wirtschaftsminister Habeck, da standen sie Arm in Arm, ja, mit so Spaten in der Hand und so und haben folgenden Satz geprägt, ganz groß für Hamburg. Hier wird auf dem Grund der alten Technologie wird das Zentrum des grünen Wasserstoffgewinnung entstehen. Für Europa. Pass auf. Und dann habe ich damals, als das war, habe ich in meiner kleinen schmierigen Sendung gesagt, das wird dann nicht entstehen, weil wir haben ja dann gar keine Energie mehr, weil man braucht für diesen blöden Wasserstoff so viel Energie und grüner Wasserstoff in Hamburg. Wo wollt ihr denn die Scheiße herkriegen? Ja, so, jetzt findet das natürlich nicht mehr so statt. Trotzdem ist es so, das ist kein Witz, dass in den Plänen der Freien und Hansestadt Hamburg immer noch steht, alle Gasleitungen raus und die Leitung aufrüsten für grünen Wasserstoff, der niemals, nie, nie, nie entstehen kann. Das ist der komplette Irrsinn. Und dieses Kraftwerk war super toll, sauber, ganz modern. Das war das modernste Kohlekraftwerk, wie du schon richtig gesagt hast. Es ist so peinlich. Mir ist es so, früher war immer so schön, wenn man gesagt hat, ich bin aus Hamburg. Ja, alle immer so, ach, ist das toll. Und so, jetzt bist du der Depp der Nation.
Du musst einfach Berlin zeigen, dann ist alles gut.
Aber du siehst, Boris, es geht um mehr als Show. Das ist nicht nur Dummheit, das ist nicht nur Show, das so inkompetent kann man ja gar nicht sein. Ja?
Das ist wohl wahr.
Ja, genau. Es geht tatsächlich um, also um Degrowth, um Deindustrialisierung. Ja? Während Donald Trump den Green New Deal absagt, ja, wird Hamburg klimaneutral und ohne Strom und ohne Gasleitungen. Wunderbar. Ja, ja. Ich würde mir ein bisschen ein neues Domizil vielleicht mal ins Auge fassen.
Ja, es gibt eine kleine gute Nachricht, ganz am Rande, eine ganz kleine gute Nachricht. Und zwar, es gibt einen Grund, den Klimabescheid, da dieses Wahlding da, das Debakel auszusetzen. Und zwar, wenn es gegen das Gemeinwohl verstößt. Und in Hamburg gerade im Rathaus wird gerade darüber ganz intensiv beraten. Weil ansonsten müsste ja zumindest die Handelskammer Hamburgs mit 160.000 Mitgliedern müsste ja eigentlich längst eine Gegenbewegung, weil du könntest jetzt einfach einen neuen Entscheid aufstellen. Mit 160.000 Mitgliedern solltest du ratzfatz das kriegen.
Du erwartest von deutschen Wirtschaftsführern aus der Reichskammer für Gehorsam in irgendeiner Weise Widerworte gegen, jetzt ernsthaft?
Ach nee, scheiße, ich hatte gerade Rauschgift genommen und war verwirrt. Es tut mir leid.
Das erklärt's. Du musst das auf mindestens 3 Seiten zusammenschreiben.
Schlechtes Zeug.
Es setzt aber auch, Melina, es setzt aber auch voraus, dass da Dummheit ist. Da muss ich dann doch nochmal korrigierend oder ergänzend eingreifen. Zumindest bei den Insassen und Untertanen, die das mitmachen. Denn die vorhin schon erwähnte Reichswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die warnt laut Welt, wie gesagt, wirklich wörtlich vor dem wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands und sagt dann wirklich, hohe Energiepreise, übermäßige Bürokratie und globale Spannung setzten den Wirtschaftsstandort Deutschland massiv unter Druck. Sie fordert tiefgreifende Reformen und im nächsten Zug, vermeldet die Tagesschau, Wirtschaftsministerin Reiche sichert in der Ukraine Hilfen für Energieversorgung zu. Schon jetzt führen nämlich russische Angriffe zu massiven Ausfällen bei der Energieversorgung in der Ukraine. Deswegen müsse man als Deutsche das unterstützen. Also ja, da muss man schon völlig behindert sein, um das zu akzeptieren als Betroffener.
Es geht ja noch weiter. Also sie sagt ja, deutsche Unternehmen litten unter einer überbordenden Regulierung, eben den eben genannten hohen Energiepreisen und einem Sozialstaat, der in dieser Dimension eine Belastung, Moment, für den Kostenfaktor Arbeit sei. Im gleichen Atemzug hat die Regierung der Reiche angehört, den Mindestlohn erhöht ab 2027. Ein Mindestlohn, der in erster Linie die Arbeitgeber belastet und Steuern bringt, also dem Staat. Und das Plus für die Arbeitnehmer, das verschwindet mit höherer Lohnsteuer, Sozialabgaben. Also der Arbeitnehmer, wo sie sich ja groß brüsten, dem, dass so nach dem Motto der Mindestlohn, wir helfen den Arbeitern, der wird nichts davon haben am Ende. Der Mittelstand wird weiter belastet. Also genau, und das sagt Reiche so nach dem Motto, eine Belastung für den Kostenfaktor Arbeit, während ihre Regierung den Mindestlohn beschließt. Ja. Also dieser Mindestlohn ist maximaler Beschiss, ja. Wahnsinn.
So ist es. Aber wen überrascht denn das noch? Und um das Ganze für diese Woche abzuschließen, lohnt ein Blick auf reitschuster.de, denn da sehen wir dann, wofür Geld immer noch da ist. Weil egal wie knapp es ist, egal ob der böse Russe uns natürlich wieder das Gas abgedreht hat und deswegen per Hand getragen werden muss, weil auch die Amerikaner ja und bekanntermaßen die Saudis uns nichts mehr geben wollen aufgrund der europäischen Nachhaltigkeits- und Lieferkettengesetzgebung. Es ist immer noch genug Geld da, um in Hamburg, lieber Boris, um in Hamburg die frühere Wohnung von Olaf Merkel zu bewachen. Reitschuster vermeldet, die Polizei dort schiebt 24/7 Bewachung für das leerstehende Wohnobjekt von der Scholzens. Zwar hüllen sich sowohl die Polizei als auch das Büro des Altkanzlers bezüglich der Kosten für die rund um die Überwachung in Schweigen. Der Bund der Steuerzahler schätzt aber rund 2 Millionen Euro pro Jahr. Und auch die Anwohner in der Straße zeigen sich einem Spiegelbericht zufolge sperrgenervt von der Sonderbehandlung. Denn man habe ihn im letzten Jahr, also seit 2018 überhaupt, seitdem hat er nämlich Hauptwohnsitz in Potsdam, hier in Hamburg nur 4-mal insgesamt gesehen. Ein Besuch in der alten Heimat nicht mitzubekommen, sei praktisch auch ausgeschlossen, völlig unmöglich, da bei diesen Gelegenheiten die gesamte Straße spät abgesperrt werde und minutenlanger Stillstand herrscht. Also Scholz und seine Ehefrau Petra Ernst sind also nicht einmal mehr über Nacht dort gewesen. Trotzdem 2 Millionen pro Jahr für die Bewachung von Merkels Wohnung.
Ich möchte daran erinnern, was mir ja mal eine, das habe ich in diesem Podcast schon gesagt, was mir mal eine Freundin, die als alten sozialistischen Zeiten noch kennt, das Ehepaar Scholz, und die hat mir erzählt, sie nannten sie die Ceausescus.
Also, das weckt jetzt wieder Hoffnung. Immer diese verklausulierten Gewaltaufrufe. Mach's doch ganz offen. Erst Marie Antoinette, jetzt Ceausescu.
Nein, das kommt da nicht her. Das kommt ja auch nicht von mir, sondern man nannte sie die Ceausescus.
Ich sehe jetzt ganz viele verbierbockte Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die googeln, wer war Ceausescu? Warum ist der Brandenburg auf Ceausescu eingegangen? Was war denn da?
Genau, wann ist dieses Ceausescu passiert?
Ja, genau, wo ist dieses Ceausescu? Nochmal. Ich muss sofort zum Gruppenführer. Genau. Gruppenführer, und der Gruppenführer rennt sofort raus, da muss ich zum Bannerführer. Bannerführer werden. Das ist im wildesten Getrappel im
Verfassungsschutz. Liebe Grüße!
Ja, ihr Lieben, so lustig ist es eigentlich gar nicht, denn ich muss schon viel zu oft sagen, und so auch diese Woche, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock, Olaf Scholz und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei den Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Boris Brandt und Milena Preradovic. Das war Nummer 214 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort einen bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern sage ich herzlichen Dank und euch allen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.